herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen Samstagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Eigentlich wollte sie nur mal eben die Stunts für eine Rolle selber machen. Hat sie auch und macht sie noch heute. Allerdings ist von sportlicher Seite aus daraus eine Kampfkunst geworden. Was sie das über das Leben gelehrt hat, wird sie erzählen, aber natürlich auch einiges zu ihren Filmen und zu ihrem Leben. Schauspielerin Lisa Marie Potthoff, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Maria, Lisa Maria, jetzt habe ich es wieder falsch gesagt.
Nein, es ist gar kein Problem. Eine Maria ist immer eine Marie, damit bin ich groß geworden.
Ja, aber du hast mir doch am Anfang eben noch gesagt, Hinnerk, bitte achte drauf, ich bin die Lisa Maria, Maria.
Das macht doch nichts.
Lisa Maria. Es ist ja gerade so Black Friday, weißt du, so diese Shopping-Großgeschichten. Mhm. Und ich weiß von dir, dass du wenig Zeit hast zum Shoppen, aber oft solche Termine wie heute in anderen Städten dafür nutzt, mal richtig zuzuschlagen. Wie war dein Shopping-Erlebnis heute?
Mein Shopping-Erlebnis heute war, dass ich durch eine Hamburger Buchhandlung gegangen bin und... Nein, das stimmt nicht. Da habe ich nichts gekauft. So. Ich habe ein paar warme Socken gekauft, weil ich Angst hatte, mir wird im Zug kalt.
Nein.
Und dann habe ich ein Pack Socken gekauft.
So, also mit anderen Worten nicht. Jetzt ist, also du bist überhaupt nicht so, ne? So Shopping, also das ist so.
Nee, tatsächlich bin ich keine Shopping-affine Frau, was meine Tochter, die pubertär ist, 15 Jahre alt, ein bisschen bedauerlich findet, weil sie sehr Shopping-affin ist und Mode-affin. Also Mode mag ich schon auch, aber sie soll am besten schon da liegen. Ich glaube, das ist so eine Berufskrankheit, weil wir ja viel anziehen, umziehen, Kostümwechsel. Und die Vorstellung, ich gehe in die Innenstadt und muss in den schlecht ausgeleuchteten Kabinen 10 Sachen anprobieren, damit macht man mich äußerst unglücklich.
Und jetzt gibt es noch etwas, was so zu dieser Vorstellung Schauspielerin, glamouröses Leben gar nicht passt. Auf Partys, Schauspielerpartys, Filmpartys. Da bist du gar nicht so gerne diejenige, die Champagner nippend Smalltalk hält.
Also ich kann es schon ganz gut. Also ich bin seit über 25 Jahren in dem Geschäft und ich kann auch, ich weiß, dass es zu meinem Beruf gehört. Und ich kann mich da schon auch reinfallen lassen in eine Woche Berlinale. Aber es ist nicht so, dass ich sage, wenn jetzt eine Fee kommt und sagt, was wünschst du dir, sage ich nicht, ich wünsche mir einen Sektempfang. Lieber. Abgesehen davon, dass ich Sekt gar nicht mag.
Lieber ein schönes Bier.
Nicht mal das.
Was dann?
Wenn Wein? Eine Fee kommt.
Ja?
Ja, doch ein Wein oder ein Sekt-Aperol, das Frauengedeck. Das
so.
Mache ich ganz gerne.
Wir haben im Grunde alles geklärt. So. Wir können uns hineinstürzen in eine Sendung. Es geht um Kampfkunst, es geht um ganz großartige Themen, ganz, ganz tolles Thema. Danke, dass du heute Abend unser Gast bist.
Sehr gerne.
Für mich immer wieder unglaublich, was die Damen und Herren da bei diesen Ninja-Wettkämpfen so alles auf die Beine stellen. Sensationell. Wäre das eigentlich was für dich, sag mal?
In der Vorstellung ja, in der Realität weiß ich nicht, ob ich einen Meter schaffen würde. Es ist eine andere Form von Sport, also man muss sich reinfinden.
Also da macht man so viel Klimmzüge und muss mit Stangen irgendwo hochspringen und sowas.
Also Klimmzüge war jetzt gerade mein Thema beim letzten Sarah Chor, den wir jetzt September, Oktober gedreht haben. Da wollten wir Sarah Chor klimmziehend erzählen. Und gar nicht so einfach. Es ist auch nicht für Frauen noch mal eine größere Herausforderung. Ich war ganz stolz, dass ich es dann in 3 Sätzen auf 10 geschafft habe.
Darf ich dir ein Geheimnis verraten?
Ja, bitte.
Ich habe zu Hause so eine Stange, die ich mir so in den Türrahmen reinmontiert habe.
Ja, und? Was ist dein Rekord?
Einen schaffe ich gerade mal so.
Ich weiß nicht, ich habe mal gelesen, es ist, glaube ich, ein Mini-Prozentsatz der Weltbevölkerung, die einen Klimmzug schaffen. Es ist wirklich eine wahnsinnig komplexe Bewegung, das zu tun. Auch zum Beispiel ohne hochzuspringen. Also wirklich durch die
Hängend
Reine.
Und dann so, oh, ist das schlimm.
Genau, es ist auch nichts, was Spaß macht. Es ist grauenhaft, es ist schrecklich. Klimmzüge ist wirklich, also auch Liegestütz, gar nicht meins.
Lisa Maria Potthoff heute Abend bei uns auf dem roten Sofa.
Thema Liegestütze.
Zum Klimmzüge, Liegestütze, alles machen wir heute. Ein paar Karriere-Highlights von Janice de Sousa.
Rückgrat beweist sie in ihren Rollen schon lange. Ob als unerschrockene Kommissarin in der ZDF-Reihe Sarah Chor oder als selbstbewusste Susi in den Eberhofer-Krimis.
Weißt du, was meine erste Amtshandlung als stellvertretende Bürgermeisterin ist? Ich setze dich auf halbtags. Dann kannst du dich super um den Pauli und um den Haushalt kümmern.
Die bei München aufgewachsene Berlinerin Lisa Maria Potthoff hat viele Gesichter.
Hallo, ich bin Marcella.
Sie kann einstecken und ordentlich austeilen. Und und ist immer für eine Überraschung gut. Aber
eine schöne Frau muss ja nicht alles selber machen.
Muss nicht. Aber sie kann. Lisa Maria Potthoff.
So, Lisa, da sind ja echte, harte Szenen dabei gewesen. Und jetzt erzähl mal, ich hatte das vorhin schon angedeutet. Tatsächlich, du wolltest einen Stunt mal selber machen. Welche Situation war das und wie hat sich das dann entwickelt?
Also ich habe für einen ARD-Film angefangen, ein Vierteljahr im Grunde so ein Bootcamp zu machen. Ernährungsumstellung, Muskelaufbau, Fettabbau, um diesen Körper, den wir am Anfang kurz gesehen haben, hinzubekommen, dass eine Frau nur noch aus Muskel und Knochen besteht. Und eine Frau, die kämpfen kann. Und dann dachte ich so, nach 3 Monaten, Film abgedreht, dann gehe ich zurück in mein altes Leben. Und dann hatte ich Feuer gefangen und bin seitdem bei der Kampfkunst geblieben. Und habe immer versucht, mich weiterzuentwickeln im kampfkünstlerischen Sinne. Und dann kam irgendwann jemand anderes, gar nicht ich selber, auf die Idee, das niederzuschreiben, wie die letzten 8 Jahre waren. Habe ich mich erst sehr dagegen gewehrt und irgendwann habe ich zum Stift gegriffen oder eher in die Tastatur gehauen und habe so ein bisschen erzählt, wie ich täglich scheitere an Klimmzügen.
Was so die Erfolge sind, an denen man sich weiter hochhangelt.
Ja, logischerweise. Gute Metapher.
Hier liegt das Buch vom Kämpfen und Lernen. Jetzt musst du uns kurz erklären, was bedeutet Kampfkunst in dem Fall? Das heißt also, was trainierst du? Wir haben auch ein paar Bilder dazu.
Im Grunde trainiere ich keine spezifische Kampfkunst, also nicht nur Taekwondo oder Aikido oder Kung Fu, sondern was man so modern sagt, Mixed Martial Arts. Also das ist im Grunde eine Mischung aus, hier sieht man Thai-Box-Elemente, sind Box-Elemente dabei. Wir machen im Moment viel Kung-Fu-Elemente, da geht es sehr viel um Mobility. Das ist mein Trainer in München.
Ja.
Er ist auch
ehemaliger Weltmeister auch, habe ich gelesen.
Ja, also wirklich ein knallharter Kerl. Mit dem mache ich viel Kickboxen. Hier ist mein Trainingspartner Yuki. Hier Poolnudeln kann man auch anders nutzen, wie man sieht. Das sind so Ausweichtechniken, die immer gut sind in jeder Kampfkunstrichtung.
Wie oft trainierst du überhaupt in der Woche?
Also in Zeiten, wo ich Zeit habe und wenn nicht, wie jetzt, wahnsinnig viele Termine sind, versuche ich schon mindestens 3-mal, phasenweise 5-mal die Woche. Jetzt im Moment 1-mal die Woche, 2-mal, wenn es hochkommt.
Ist das denn so auch eine Art, ich will nicht, also gar nicht im negativen Sinne, sondern so eine Sucht, wo man sagt, ich muss das heute machen, um mich auch irgendwie glücklich fühlen zu können?
Auf eine Art ja. Also das kennen sicher viele Zuschauerinnen und Zuschauer mit, was weiß ich, das kann...
Kann Joggen sein.
Genau, kann Joggen sein. Das habe ich in meinem Umfeld extrem. Viele Läufer, dass das so ein Suchtfaktor ist. Oder Fahrradfahrer, die auf ihre Touren gehen. Eine Freundin von mir ist seit dem ersten Lockdown, Corona, so eine Wanderbegeisterte. Weil man konnte ja nur raus in die Natur, weil man da Abstand halten konnte. Und die hat angefangen, Wanderrouten sich zu erlaufen. Und bei mir ist es eben die Kampfkunst. Aber ich glaube, was ich spannend finde, ist es eigentlich ganz egal, was genau du tust. Also was zu finden, was dich so absorbiert, was vielleicht sogar einer körperlichen Anstrengung zu einer Entspannung führt. Das ist das, was mich so fasziniert.
Das ist ja das Schöne, wenn man es gemacht hat. Ja. Wenn man vielleicht währenddessen ist es vielleicht anstrengend. Man denkt, oh, muss ich jetzt noch mal.
Ja,
aber hinterher fühlst du dich ja einfach großartig. Du
hast
was geleistet, du fühlst dich ausgepowert. Es ist, macht Glück. Endorphine ist da wahrscheinlich das Zauberwort. Ne?
Absolut. Absolut. Beim Joggen suche ich diese Hormone vergeblich. Bei mir ist es eher eine Explosivsportart. Aber das muss jeder für sich herausfinden. Oder bei meiner Presseagentin ist es zum Beispiel das Singen im Chor.
Mhm.
Ja, wo sie für einen Moment den Alltag vergisst und wo man, weiß ich nicht, mit sich selbst in Einklang ist. Und das finde ich was Wunderbares, wenn man das findet. Und das wünsche ich jedem. Und genau.
Jemand, der dich begleitet bei diesem Training, auch dein Trainingspartner ist, ist Ichi.
Ja.
Und Ichi hat noch etwas zu sagen.
Oh.
Liebste Lisa, liebe Grüße aus dem Chimosa, wo wir in der Corona-Zeit angefangen haben, Kampfkunst zu trainieren. Und ich bin unglaublich stolz, deinen Werdegang zu sehen und vor allem deine Entwicklung. Du bist eine unglaubliche Inspiration für alle, die was Neues anfangen möchten, denn du bist der lebende Beweis dafür, dass man alles erreichen kann. Ein Buch schreiben, Kampfkunst meistern, Filme drehen, also Wahnsinn. Toi, 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 weiter so. Ich bin, wie gesagt, unglaublich stolz und Ich bin froh, dich zu kennen. Vielen, vielen Dank für die gemeinsame Zeit mit dir. Bis auf ganz bald, dein Itchy.
Ach, wie süß. Ja, danke.
Hat Kampfkunst im asiatischen Raum noch eine andere Bedeutung als das reine Kämpfen?
Absolut. Also Itchy zum Beispiel sagt, die Kampfkunst ist im Grunde nicht der Kampf, also du gegen mich, ich gegen dich, sondern der Kampf gegen sich selbst, gegen den inneren Schweinehund, gegen die eigene Limitiertheit. Kampfkunst, also Kung Fu übersetzt zum Beispiel, heißt eine durch harte Arbeit erlangte Kunstfertigkeit. Das ist im Grunde, kann alles Mögliche sein, das kann Stricken sein. Die Kampfkunst und darüber schreibe ich eben, ist gar kein Sportbuch, was ich geschrieben habe, sondern ich befasse mich mit den Werten der Kampfkunst. Und das finde ich spannend. Was macht es mit dir mental? Das erleben viele beim Yoga. Übrigens super nah an dem, was ich mache. Im Yoga steht man Krieger 1, Krieger 2. Das ist im Grunde diese ganzen Grundpositionen. Im Yoga, im Tai Chi, Aikido, Kung Fu, das ist im Grunde alles eine Bewegungsfamilie. Und,
auch es geht von der Veranlagung her, dass eben diese Kampfkunst was eher was Verteidigendes hat, eher auch eine Bewegungskunst ist, die man eben gleichzeitig im Verteidigungskampf anwenden kann, vielleicht so übersetzt?
Ja, im Grunde geht es in der Kampfkunst, glaube ich, darum, wie eigentlich im besten Fall im gesamten Leben um einen gesunden und guten Energiefluss. Mhm. Das heißt, wir sitzen jetzt hier im Gespräch und zwischen uns passiert etwas und zwischen uns fließt die Energie. Im Grunde ist das im Kampf so, es ist im Schauspiel so. Wenn ich in Dialog trete mit meinen Spielpartnern, entsteht im besten Falle ein Flow zwischen zwei Tänzern, zwischen Liebespaaren, zwischen einer Mutter und ihrem Kind. Und das ist im Grunde alles, die Kampfkunst ist wie das Brennglas des Lebens. Und das hat mich fasziniert.
Das ist interessant, wo du das sagst, weil diesen asiatischen Kampf, wenn man den so beobachtet, das empfinde ich teilweise auch wie eine Art Tanz. Dass zwei Parteien miteinander tanzen und dabei Kampfbewegungen zeigen, Abwehrbewegungen zeigen. Was lehrt dich das? Weil du schreibst ja auch davon, dass es dich etwas fürs Leben lehrt.
Es lehrt mich, und da bin ich wirklich gar nicht gut drin. Es lehrt mich Geduld. Ich bin äußerst ungeduldig. Ja. Und ich scheitere jeden Tag. Es lehrt mich, das Scheitern als Prozess anzunehmen. Also mit Ende 30 zu beginnen, kicken zu lernen, boxen zu lernen, überhaupt in die Kampfkunst reinzugehen, ist alles andere als einfach. Im Sinne von offen zu bleiben und das Scheitern ins Leben einzuladen und im Lernen, das kennt jeder Zuschauer und jede Zuschauerin, ist es anfangs vielleicht irrsinnig befriedigend, weil man große Fortschritte macht. Aber dann kommt diese miese Phase des Plateaus und man denkt sich, nichts geht voran. Ich habe keine Ahnung, wie ich jemals
weiter. Da verharrt man denn so drauf und kommt nicht weiter.
Oder macht sogar Rückschritte und so. Und das zu akzeptieren und zu sagen, das ist alles wichtig. Also was unterscheidet den Profi von einem Anfänger? Einfach, dass er häufiger gescheitert ist. Und das finde ich spannend, sich mit diesen mentalen Fragen zu befassen. Also wie kann ich mich im Leben fokussieren? Was bedeutet eigentlich Disziplin? Wie kann ich meine Willenskraft stärken? Wie kann ich durch Demut und Respekt, indem ich immer wieder versuche, mit kleinen Schritten in etwas besser zu werden? Das kann die Kampfkunst sein, das kann aber auch alles mögliche andere sein. Das finde ich sehr interessant.
Dieser Fokus auf eine Sache, die vielleicht was ganz anderes ist als der Beruf. Es kann auch der Beruf sein, logischerweise.
Absolut.
Eben der Fokus auf eine ganz andere Geschichte. Ich habe das eingangs gesagt, dass dir etwas leid tut.
Was ist das? Was tut mir leid? Mir tut so viel leid.
Nein.
Oh Gott, mir
bei
tut so
Kampfkunst
viel leid.
Bei der Kampfkunst tut dir eine Sache leid. Ich fasse es mal zusammen.
Was tut mir leid?
Dass du nicht früher angefangen hast.
Ach so, das tut mir wahnsinnig
oder?
Leid. Es ist wahnsinnig frustrierend. Also wirklich.
Weil die Flexibilität und so weiter. Ne?
Ja, gut, flexibel und besonders flexibel war ich noch nie. Ballett haben alle gesagt, naja, lass mal lieber. Und mit Anfang 20 war ich eine Woche im Kung-Fu-Probetraining. Ich habe aufgegeben. Ich dachte, in so einer kalten Betonhalle meine Runden laufen und so, ey, ohne mich, mache ich nicht. Ich habe dummerweise nicht begriffen, was einem das gibt.
Es geht nicht um das Äußere, sondern es geht um die Sache an sich.
Absolut. Oder warum wurden wir malträtiert mit so viel Tai Chi? Ich dachte, da stehe ich eine Stunde im Baum. So, es war furchtbar. Aber wenn man sich drauf einlässt, ja, auf den Moment und im Baum steht, im Qigong, dann passiert natürlich was, was gewaltig ist. Das kennt jeder, der in eine Yogastunde geht und sagt, okay, ich lasse jetzt mal fließen. Und dann kann so eine Stunde ganz bereichernd sein. Wenn ich mich dagegen wehre,
ich wehre mich nicht. Ich wehre mich doch nicht. Sag mal, hör auf, ich wehre mich
doch
nicht.
Ich merke doch, wie du dich wehrst.
So, er wehrt sich wieder. Aber pass auf, es ist ganz interessant.
Er wehrt sich wieder, der Titel deiner Autobiografie. Er wehrt sich
Er wehrt sich immer noch. Es ist ganz interessant, wie sich dein Training dann auch tatsächlich bei deiner Arbeit auszahlt. Hanno Gröpper war bei einer Stuntszene mit dabei.
Er kämpft als Bösewicht gegen Filmhelden, springt aus luftiger Höhe und sogar von einem fahrenden Lastwagen. Vanja Götz ist Stuntman, Schauspieler-Double und Choreograf.
Wir wollten gerne deinen schlanken kleinen.
Doch nicht immer steht er vor der Kamera. Hinter den Kulissen gibt er seine Erfahrung als Stuntkoordinator weiter, choreografiert und trainiert Stunts mit Schauspielern und sorgt dafür, dass sich dabei niemand verletzt.
Schön da durchgucken. In 3, 2, 1 und go. Jeden Tag ein anderes Set, immer wieder andere Leute. Genau, dieser Work in Progress mit anderen, Kreativität reinzubringen. Genauso auch an seine Limits, wo man oft denkt, ich habe es noch nie gemacht und wie setzen wir das um? Da was Gutes zu finden, das ist sehr spannend.
Heute Abend trainiert er hier in Hamburg eine Kampfszene für die Krimiserie Sarah Coa. Mit den beiden Schauspielern Lisa Maria Potthoff und Mathis Landwehr.
Ich sehe nicht so viel von deinem Schritt. Ich sehe deinen Oberkörper, der arbeitet. Und da hätte ich gerne den Stift abholen. Stift abholen und die Energien.
Die Actionszene hat Vanja Götz wochenlang geplant. Den Drehort besichtigt, anhand des Drehbuchs eine Kampfchoreografie entwickelt und mit seinem Stuntteam eine sogenannte Preview gedreht. Nach dieser Vorlage hat er mit den beiden Schauspielern intensiv trainiert.
Okay, ready? In 3, 2, 1 und go. Ja, jetzt weiß ich eine Sache. Super. Dass du von da aus die zu deiner Brust ziehst, gleich. Und dann kommst du sofort in die Drehung. Ich würde sagen, Choreografie ist immer ein Miteinander. Es ist eigentlich wie ein Tanz. Umso besser dein Tanzpartner ist und dir nicht auf die Füße tritt, umso besser funktioniert die Choreografie.
Die aufwendigen Choreografien zeichnen die Serie aus und sind im deutschen Fernsehen eher eine Seltenheit. Besonders auch, Lisa Maria Potthoff dreht fast alle Stunts selbst.
Es ist ein totales Vertrauen da. Tatsächlich merke ich, ich habe mich bei unserem letzten Film bei einer ganz doofen Bewegung verletzt. Und ich merke, dass ich noch so ein bisschen im Trauma bin. Also, weil du das vorhin gefragt hast, es kann natürlich auch mal was passieren. Und ich bin noch nicht so ganz wiederhergestellt. Und dadurch bin ich so ein bisschen ein Problembär, was so gewisse Bewegungen angeht. Es ist auch so ein bisschen unser System, dass ich am Abend vorher mir so ein bisschen in die Hose mache und er dann einfach sagt, jetzt halt die Klappe und mach.
Am nächsten Tag wird es ernst. Letzte Vorbereitungen vor dem Dreh. Die Armschützer verhindern blaue Flecken.
Ich würde sagen, toi toi toi, viel Spaß. Ja? Ready? Es geht los in 3, 2, 1, go!
5 Stunden lang wird die im Film rund einminütige Kampfszene wieder und wieder gedreht.
Die haben wir. Oder? Die haben wir, würde ich sagen.
Ja.
Im Schnitt wird Vanja Götz dann noch mit dem Cutter an den Feinheiten arbeiten, okay, bis die Kampfszene dann wirklich perfekt ist.
5 Stunden für eine Minute. Boah, sag mal, weil das eben anklang in dem Film, was war das für eine Verletzung und wie hast du dir die zugezogen?
Das war tatsächlich vor ziemlich genau einem Jahr. Jetzt haben wir gerade die Rolle über den Tisch gesehen. Die Rolle, die ich vor einem Jahr machte, die war viel, viel unspektakulärer. Und ich bin einfach saudoof aufgekommen. Und das Komplizierte war alles schon gelaufen. Meniskus gerissen, Kreuzband gerissen, Innenband angerissen. Also Knie komplett kaputt und ich bin auch noch nicht ganz wiederhergestellt. Aber sowas passiert. Also man muss bereit sein, was in die Waagschale zu werfen. Also es ist nichts ohne Risiko im Leben. Und so, wenn man die Stunts selber machen will, das sage ich auch immer den Kollegen, die kommen und die denken, oder es ist so ein bisschen eine Schauspielerkrankheit, zu sagen, ich will die großen Rollen spielen, ich will die große Karriere machen. Ja, aber was bist du da bereit dafür zu opfern? Wenn ich sage, ich will die Schauspielerin sein, die Stunts selber macht oder die wirklich für ihre Rollen alles gibt, ja, dann gehe ich ein Risiko ein. Dann muss ich die Erste sein beim Training. Dann muss ich die sein, die als Letztes das Studio verlässt. Dann muss ich 4-mal die Woche hingehen, auch wenn ich nicht drehe. Und das meine ich mit Disziplin und Willenskraft. Es ist generell im Leben gut, versuche ich meinen Töchtern mitzugeben, das zu entwickeln, zu wissen, worauf fokussiere ich mich.
Der Vanya spielt ja auch eine ganz große Rolle bei Sarah Kohr. Inwiefern hat der Vanya, der Stunt-Trainer, den wir eben gerade gesehen haben, oder Koordinator, inwiefern hat der auch diese Rolle, Sarah, von dir beeinflusst?
Extrem. Es ist ganz lustig, wir haben eine ganz lustige Kennenlerngeschichte, weil ich erst dachte, ich möchte einen anderen Stunt-Koordinator, der mich schon kannte von meinem ersten Film, wo ich die Plansequenz gedreht hatte. Und dann kam Vanya und ich dachte, okay, jetzt muss ich mich auf den einlassen, der kennt mich gar nicht. Und er hat mir seine Vision von Sarah Kohr erzählt. Und das hat mich so beeindruckt, weil ich dachte, okay, das ist nicht nur ein Stunt-Koordinator, der kommt und sagt, weißt du, dann machst du einen Schlag mit der linken Hand, mit der rechten. Und dann geht er nach Hause und choreografiert meine Bewegungen. Sondern der wollte wie ein Bodydesign machen. Der hat gesagt, ich sehe dich als Katze. Und das ist was mich als Schauspielerin natürlich interessiert. Im Schauspiel gibt es ja auch die Tierarbeit, ne? Also ja, wie erarbeite ich mir physisch eine Rolle? Sarah Kohr kann ich nicht bis 4 Wochen vor Dreh Chips fressend auf der Couch liegen. Nein, die Physis muss der Zuschauer glauben.
Die Katze muss erhalten bleiben.
Ne? Ja, es ist eine Frau, der ich physisch was schenken muss. Und das hat er sofort begriffen und war wirklich immer an meiner Seite. Und wir haben extrem viel trainiert und geprobt.
Schauen wir uns mal einen kurzen Ausschnitt an. Sarah Kohr in Action, Lisa Maria in Action als Sarah Kohr.
Hände weg von der Waffe.
Wir können uns auch einfach unterhalten.
Boah, das ist ja, die hauen aber auch ordentlich zu. Wie oft kommst du eigentlich so nach dem Dreh mit dem blauen oder nach dem Training mit dem blauen Auge nach Hause?
Mit dem blauen Auge tatsächlich selten, aber mit blauen Flecken. Ich habe jetzt, also die Sehne spüre ich immer noch von der Rolle über den Tisch, weil ich mich einmal so ein bisschen, also wie gesagt, wenn man den Weg leicht gehen möchte, sollte man sich dubeln lassen. Es ist wirklich, also es kommt, also man muss bereit sein, einen Preis zu zahlen. Es ist, es sind ab und an Verletzungen. Es kann jeder Stuntman dir erzählen. Es ist immer mal wieder jeder Sportler. Man hat einfach, der Körper, ja, wird gebraucht.
Zu sehen das Ganze momentan in der ZDF-Mediathek.
Ja.
Sarah Kohr, alle Folgen, alles drin in Zeitlupe. Können sich alle Szenen nochmal angucken in der Mediathek. Also lohnt sich wirklich und da bleibt kein Auge trocken, hätte ich jetzt fast gesagt an der Stelle. Aber sag mal.
Vielleicht ja auch.
Vielleicht ja auch doch. Aber sag mal, wie erholsam oder sagen wir mal anders ist es für dich dann auch mal wieder einen Eberhofer-Krimi zu drehen?
Naja, das ist eine andere Herausforderung. Also Komödie ist aber auch sehr physisch. Ja? Also eine Pointe richtig zu spielen, hat ganz viel mit Timing zu tun und Timing ist Takt. Also den Kollegen, den wir jetzt gerade in dem Beitrag gesehen haben, mit Vanya zusammen von unserem letzten Sarah Kohr, ist Mathis Landwehr, ist einer der größten Kampfkünstler und ganz toller Schauspieler in Deutschland. Wir haben uns viele Schläge in den Choreos über Takt erarbeitet. Komödie ist auch Takt. Eine Pointe funktioniert nur, indem ich genau weiß, wie ich etwas setze. Verstehst du, was ich meine?
Die richtige Pause, auch mal Mut haben, weil
oder
nicht
ich
zu
gucke
sagen.
Ja? Und denke, ist Komödie.
Gucken wir uns mal eben an. Gucken wir uns eben an. Können Sie zu Hause jetzt nachvollziehen, ob sie das hinbekommt? Bitte schön.
Es ist dramatisch.
Dramatisch?
Ja, Niederkaltenkirchen ist touristisch der totale Underperformer.
Sie, Frau Dings, das ist ja alles gut und schön, dass Sie sich als stellvertretende Bürgermeisterin...
Die extra von mir gegründete Taskforce Social Media und Public Image hat einen super Vorschlag erarbeitet, wie wir das Niederkaltenkirchen der Zukunft touristisch attraktiver gestalten können. Wir machen mit beim Wettbewerb Schönster Kreisverkehr Bayerns.
Na, das machen wir ganz bestimmt nicht, Frau Susi. Was soll denn das bringen?
Oh, oh. Ich höre Sie überhaupt nicht mehr. Wir alle hören Sie überhaupt nicht mehr. Also, falls Sie uns noch hören, gute Besserung und bis bald. Schlechte Verbindung. Schade.
So, das war aus der Folge Re-Ragout Rendezvous. Ja. Übrigens zu sehen in der ARD-Mediathek.
So.
So. Also die Mediatheken in Deutschland werden abgegrast mit Lisa Maria Potthoff. Wahnsinn. Was können sich Paare im echten Leben von dir und Sebastian Betzel, ja, der den Franz spielt, abgucken?
Also von Sebastian und mir oder von Susi und Franz?
Ne, von Susi und Franz. Ne, also von Susi,
das musst du jetzt wirklich.
Ich rede
genau
von Liebespaaren. Wenn du uns da was erzählen möchtest,
nein. Aber weil es ja oft heißt, oder wir es auch sagen, dass wir wie ein altes Ehepaar sind, der Sebastian
das meinte ich.
Ja, aber du meinst Susi und Franz?
Ja.
Ich glaube, die haben sich bis heute, die waren ja auch getrennt, ne? Jetzt sind sie wieder zusammen. Das heißt, sie hatten auch düstere Phasen. Und ich glaube, jeder zweite Tag ist eine Herausforderung, wie wahrscheinlich in jeder Ehe. Die haben sich irgendwie das Feuer bewahrt. Ich glaube, die arbeiten sich aneinander ab. Und irgendwie ist Susi für den Franz immer noch der heißeste Feger von Niederkaltenkirchen. Und die Susi guckt ihren Franz an und sagt, Mei, aber das ist immer noch der Franz.
Ja.
Also so eine gewisse Grundbewunderung ist geblieben, so ein Grundrespekt.
Es ist
vermute
im Grunde
ich.
Wie in der Kampfkunst so ein bisschen. Man muss auch mal Niederlagen einstecken, ne?
Ach,
Trennung.
Ja,
und dann
das muss die Susi noch ein bisschen lernen.
Tanzt man weiter im
Leben. Ja, genau, genau.
Sehr schön.
Ja.
Ein blaues Auge kann man sich auch beim, möglicherweise, als Geigenbauerin holen. Hat allerdings nichts mit dem Geigenbogen zu tun, sondern eher mit einem sehr gegensätzlichen Hobby. Steffi Kühne.
Schnelligkeit und Ruhe. Härte und Filigranität. Zuhauen und Fingerfertigkeit. All das verbindet Lena Sayaloli. Sie ist die womöglich einzige boxende Geigenbauerin weltweit.
Es gleicht sich aus. Nein, es ist tatsächlich absolut im Kontrast, steht im Kontrast zueinander von der feinen Arbeit vom Zehntelmillimeter und dann eben schon eher das Grobe beim Boxen. Aber genau das gefällt mir auch.
Mit dem Geigenbau fing alles an. Als sie 17 war, zog Lena, die in Orléans in Frankreich aufwuchs, nach Mittenwald in Bayern, um das Geigenbauhandwerk zu lernen.
Der Wechsel von Frankreich nach Deutschland war nicht ganz einfach, aber ich glaube, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann ziehe ich es auch durch und ich wollte Geigenbauerin werden. Und das war sozusagen, die Bedingung war, nach Mittenwald zu ziehen, nach Bayern. Und das habe ich dann auch gemacht.
Nach der Lehre wurde sie die Mitarbeiterin von Geigenbaumeisterin Anneke Degen in Hamburg. Schon immer sehr sportlich entdeckt sie hier das Boxen und merkt, das ist meine zweite Berufung.
Dann habe ich über diverse Ecken von Maria gehört, die da eine Frauentrainingsgruppe in der Ritze. Und ich war erstmal so, oh, ich weiß nicht, auf der Reeperbahn und so. Naja, ich guck's mir mal an. Und dann war relativ schnell klar, okay, das wird es.
Mittlerweile trainiert die 34-Jährige zweimal am Tag in dem legendären Boxkeller. Ihre Trainerin Maria Lindgren. Sayaloli zählt inzwischen auch dank ihr zu den besten deutschen Boxerinnen.
Lena, muss ich wirklich sagen, die ist wirklich eine der fleißigsten Boxerinnen, die ich trainiert habe, muss ich wirklich sagen. Sie macht immer ihre Hausaufgaben, sie ist immer topfit, kommt immer zum Training.
Die Geigenbauerin steht sogar bei internationalen Wettkämpfen im Ring. Wie hier in Eindhoven in den Niederlanden. Dass ihre Chefin sie bei ihrem Weg unterstützt, Ehrensache.
Ich finde das total super. Sie ist ja schon sehr lange hier und sie hat immer viel Sport gemacht und ist eine super sportliche Person. Und ich merke einfach, wie ihr das gut tut und Spaß macht. Und ich glaube, wenn sie sowas nicht machen würde, würde sie irgendwann auch über Tische und Bänke gehen, weil sie sich so fokussiert und konzentriert hier bei der Arbeit, dass, glaube ich, echt so ein Ausgleich nötig ist.
Die Instrumente, die die beiden restaurieren, kosten oft Hunderttausende. Hier gehen täglich Profi-GeigerInnen und MusikprofessorInnen ein und aus.
Die meisten Kunden, die wir jetzt hier auch schon über Jahre betreuen, kennen mein Hobby. Das heißt, die machen sich keine Sorgen, dass ich jetzt privat Probleme hätte oder vielleicht sogar mit Anneke Probleme hätte, sondern in der Regel wissen sie, woran es liegt, wenn ich immer ein Pfeilchen habe, ein blaues Auge oder eine geschwollene Lippe.
Dass Lena sowohl im Hobby als auch beruflich in einer Männerdomäne unterwegs ist, Zufall. Dass sie in beiden Gebieten brilliert, das ist ihr Verdienst. Auf eines von beiden verzichten, das kann sie sich nicht vorstellen.
Für mich ist es einfach ein perfekter Ausgleich. Ich habe gesehen, ja, wie fein motorisch meine Arbeit sein kann und wie konzentriert und fokussiert man sein kann. Und hier ist es mit dem gleichen Fokus und der gleichen Konzentration einfach komplett das Gegenteil. Alles aus sich rauslassen. Ich liebe das.
Ihr großes Ziel, immer besser werden. Und an Motivation fehlt es dieser Frau ganz sicher nicht.
Und ich ahne die Antwort schon, aber Geigen bauen oder Boxen, wohin zieht es dich mehr?
Ich glaube, ich bin sicher nicht die beste Boxerin und sie ist sicher besser als ich, aber würde ich sagen, das Boxen. Aber es ist interessant, ne, dass sie auch von Konzentriertheit und Fokussiertheit redet.
Und auch die Trainerin, sie ist immer da, sie ist immer fleißig, immer da.
Das ist die Schule fürs Leben, das finde ich ganz schön. Deswegen Kinder absolut zum Kampfsport schicken. Man lernt so viel über menschliche Werte.
Was bedeutet es, wenn du heute rückblickend sagst, meine Eltern hätten früher ruhig mal strenger zu mir sein können?
Naja, jetzt sehe ich das natürlich anders. Dadurch, dass meine Eltern mich sehr anti-autoritär erzogen haben und mit
waren so 68er, ne?
Ja, wobei sie vielleicht gar nicht so die krassesten 68er waren, aber waren in Berlin und Studenten, haben das sicher alles sehr mitbekommen. Und die haben einfach ein sehr, sehr großes Vertrauen gehabt in meine Urteilsfähigkeit. Und das hat mich manchmal schon überfordert als Kind. Es hat aber dazu geführt, dass ich ein großes Verantwortungsbewusstsein gelernt habe. Und was auch eine harte Schule ist, auf eine Art. Ja? Ich bin sicher die etwas strengere Mutter als meine Mutter. Aber ich stelle fest, dass ich vielleicht schon früher gelernt habe, selbstständiger zu sein. Also es hat alles eine Licht- und eine Schattenseite. Also letztendlich hatte ich die besten Eltern der Welt und habe die besten Eltern der Welt.
Brauchtest du auch diese besten Eltern der Welt, um deinen Traum Schauspiel zu verwirklichen? Also brauchtest du diesen Freifahrtschein, die Unterstützung?
Also ich glaube, es sind genug Schauspieler geworden oder Schauspielerinnen, die keine Unterstützung vom Elternhaus hatten. Und das ist sozusagen wie so eine Revoluzer, jetzt erst recht Entscheidung war. Ich mache das, was ich möchte, was auch ein großer Antrieb sein kann. Aber meine Eltern... Es war eigentlich lustig, ne? Meine Mutter war Ärztin mit einer Praxis und hat gesagt,
Papa Psychologe,
hat aber in der Gesundheitsforschung gearbeitet und meine Mutter hat immer gesagt, werde was du willst, Kind, aber bloß keine Ärztin. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht gegeben. Und mein Vater immer, werde was du willst, aber bloß nicht Psychologe. Nein, das auch nicht. Das kannst du nicht. Also letztendlich, das haben sie vielleicht nur im Scherz gesagt, aber natürlich haben meine Eltern sich große Sorgen gemacht. Zu Recht. Schauspielerei ist ein wirklich schwieriger Beruf, wenn man Sicherheiten möchte, sollte man diesen Beruf nicht wählen.
Aber auch da warst du ja sehr zielstrebig. Du bist da reingegangen und hast wirklich in die Schauspiel, ins Studium und hast da wirklich akribisch gelernt. Dass die Kommilitoninnen und Kommilitonen haben schon gesagt, Mensch, was ist denn mit der los? Sie geht gar kein Trinken mit uns hier.
Ja, also ich war schon auch sicher Party machen, trinken, ja. Aber ich habe jede Schauspielübung dokumentiert. Ich wusste, wo ich hin möchte. Das hat mich eher an meinen Kommilitonen oder an meinen Mitschülern gestört, dass ich das Gefühl hatte, die denken, das ist so ein Job, was, glaube ich, viele junge Leute denken. Oder was ich auch eben meinte mit, ich will auch kämpfen, ich will auch meine Stunts machen. Ja, mach mal.
Das war eine deiner ersten Rollen mit Schweighöfer zusammen.
Mit Schweighöfer, genau. Ne? Soloalbum. Also, wenn du wirklich gut werden willst, also Talent haben viele in vielen Sportarten, in vielen Berufen, aber was machst du damit? Und da wird's spannend. Also Talent nützt dir gar nichts, wenn du nichts draus machst.
Das ist ein interessanter Aspekt. Man darf nicht mit Talent da sitzen und warten, sondern man muss rausgehen und es unter die Leute bringen.
Absolut. Man muss selber sein Instrument, den Körper, schulen, muss ihn besser machen, muss ihn flexibel halten, das ist unser Werkzeug. Und ich kann auch nicht sagen, ich werde Arzt und dann gehe ich nur ein Semester hin. Nee.
Nee.
Also den Arzt
den Rest mache ich nach Gefühl. Den Rest mache ich nach Gefühl. Habe ich so beim Machen gelernt.
Genau.
Wir sind beim Filmdreh. Ein Blick hinter die Kulissen, und zwar bei Notruf Hafenkante, damit Sie eben auch mal wissen, was denn da eigentlich los ist, wenn zum Beispiel am Hamburger Hafen einfach mal abgesperrt wird. Julia Lunau.
Samstagmorgens in Hamburgs historischer Speicherstadt. Heute gibt es für die Passanten nicht nur schöne Gebäude zu sehen. Dreharbeiten für die ZDF-Serie Notruf Hafenkante. Mittendrin die Produzentin Annette Neukirchen.
Hier passiert jetzt das, was wir Monate vorher schon vorbereitet haben, mit den Drehbüchern schreiben, den Geschichten ausdenken. Und das ist für jeden, der daran beteiligt ist, immer aufregend. Es macht irrsinnig viel Spaß, hier bei der Hafenkante Geschichten zu erzählen.
Los geht's um 9 Uhr morgens. Dieser Backsteinbau am Kehr Widerfleet ist das fiktive Polizeikommissariat 21, der wohl bekannteste Ort der Serie.
Das ist das Häuschen der Wasserschutzpolizei, was wir hier einmal im Monat samstags nutzen dürfen für den Dreh.
Und bitte!
Das sind alles Aufnahmen mit den An- und Abfahrten der Autos, mit unseren Polizisten, auch Szenen, die wir gerne nach draußen legen, um diese wunderbare Kulisse hier im Hafen zu nutzen.
100 Meter weiter stehen die Fahrzeuge der Filmcrew. Beim Kostüm werden die insgesamt 12 Komparsen eingekleidet, damit sie möglichst authentisch wirken. Erhalten Sie richtige Polizeiuniformen. Nur die Waffen sind nicht echt.
Gefühlt muss die Waffe greifen und schnell rankommen. Ne?
Wir haben die Sachen von der Polizei in Hamburg und haben die Genehmigung. Ich bestelle die in der Kleiderkammer.
Ein Fahrzeug weiter, die Maske. Lilli Holunder gehört seit diesem Jahr zu der Stammbesetzung. Auf wenigen Quadratmetern macht sich die Schauspielerin für die nächste Drehszene fertig.
Das dauert so um die 35, 40 Minuten vielleicht. Das ist auch für uns Schauspieler einfach ein schöner Ort, um anzukommen. Es ist eigentlich immer eine sehr lustige, herzliche Atmosphäre. Das ist immer so ein guter Start in so einen Drehtag.
Der Zeitplan ist eng getaktet. Rund 60 Personen sind heute an der Produktion beteiligt. Szenen, die später im Film nur wenige Sekunden einnehmen, werden hier aufwendig produziert und oft wiederholt.
Hier ist es so, dass wir jetzt proben. Ein Komparse mit einem Hund wird morgens eine Frau auffinden, die aus dem Wasser gekommen ist. Und der Kriminalfall wird sich darum drehen, was mit dieser Frau in der Nacht davor passiert ist. Das Besondere an dieser Szene ist, also wir versuchen es so dramatisch wie möglich zu machen, ohne einen Stunt zu drehen. Und dafür wenden wir ein paar Tricks an.
Denn die Schauspielerin kommt nicht direkt aus dem Wasser, sondern wird vorher entsprechend nass gemacht.
Und du darfst gerne zittern, alles, ne? Ist alles erlaubt. Bitte!
Die richtige Kameraperspektive. Und schon wirkt es, als käme sie direkt aus der Elbe hochgeklettert. Kleiner Spoiler, am Ende geht alles gut aus. Denn das ist das Konzept der Serie.
Bei uns wird ja nicht gestorben, wir haben keine Toten. Bei uns werden alle gerettet, also auch unsere Schauspielerin wird am Ende des Tages im Krankenhaus wieder gut versorgt werden und wieder fröhlich nach Hause gehen.
Ein glückliches Ende also.
Ricarda abgedreht ist, ganz lieben Dank.
Nach einem langen Drehtag.
So, jetzt wissen wir, wie das abgeht bei Notruf Hafenkante.